Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die Pinguin Gang. Eine beinahe wahre Geschichte. Von Wasserfliegern und Vibes. Das kleine Küken bewegte sich. Es wachte auf. Karlchen regte sich und streckte seinen Schnabel vorsichtig in die Nacht hinaus.
»Jetzt oder nie«,
dachte er. Vorsichtig, ganz vorsichtig schlich sich Karlchen hinaus, hinaus aus der warmen Brutfalte seines Papas, unten an seinem Bauch.
»Vielleicht doch lieber nicht«,
flüsterte er vor sich hin. Es war so schön warm dort bei Papa. Karlchen trug zwar schon sein flauschig graues Daunengefieder, er war also gut geschützt vor Eis und Kälte, aber in der Brutfalte war es doch noch besser.
»Ach was«,
sagte er ganz leise zu sich selbst und tappelte in die helle Nacht hinaus. Droben in der großen Höhe blickten das blasse Licht und seine vielen kleinen funkelnden Freunde auf das Küken herab. Schnee und Eis knirschten unter seinen Füßen.
»Ist das laut? Papa hört mich bestimmt.«
Karlchen drehte sich um. Sein Papa hatte seinen Schnabel tief in sein Gefieder gesteckt und schlief tief und fest.
»Puh, er hat nichts gemerkt. Also weiter.«
Sein Weg führte ihn über eine Ebene.
Da vorne muss ich aufpassen. Da ist diese tiefe Gletscherspalte. Vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig. Ha, geschafft. Und da ist auch schon der Hügel.«
Wenige Augenblicke später stand Karlchen auf dem Hügel.
»Oh, Schnabel, da ist es.«
Er kniff die Augen zusammen und reckte sein Köpfchen vor.
»Muss näher ran, kann nichts so richtig erkennen.«
Vor ihm war der Abhang.
»Gar nicht so steil, wie die Alttiere immer erzählen.«
Karlchen wusste, dass er eigentlich gar nicht hier sein durfte. Die Kolonie der seltsamen Wesen auf zwei Beinen war ihnen nämlich verboten.
»Aber wenn ich nun schon mal da bin.«
Und schon schlitterte er auf seinem Bauch den Abhang hinab.
»Jetzt noch ein paar Schritte, nur noch ein, nur noch zwei. Vielleicht auch noch.« Es machte
knirsch, knarz, knirsch, knirsch.
Nicht nur einmal, nicht nur zweimal und sicher auch nicht nur dreimal.
Karlchen blickte sich nervös um.
Leise jetzt, ganz leise.
Und plötzlich stand er davor. Vor einem großen grünen, ja, was eigentlich?
»Ist das eine Höhle?«,
fragte sich Karlchen. Aus der Höhle drangen merkwürdige Geräusche in die Nacht hinaus.
»Ob sie da drinnen sind? Die Wesen, die wie wir auf zwei Beinen gehen können? Da in dieser Höhle?«
Die Höhle hatte eine Art Loch, ziemlich weit oben, und dort in diesem Loch erschien plötzlich ein Gesicht. Und dann erklang ein lautes
»Ja!«
Die Höhle ging auf. Sie leuchtete von innen und da stand es plötzlich, ein seltsames Wesen auf zwei Beinen, mitten in der Öffnung der Höhle. Und dann? Sie blickten einander in die Augen und damit beginnt unsere Geschichte. Und nicht irgendeine Geschichte. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Eine Geschichte, die beinahe wahr sein könnte. Schneefedern tanzten wild um sie herum. Es war eisig kalt und der Wind pfiff ihnen um die Köpfe und zauste an ihrem Gefieder. Und sie standen im Schutz einer Eisklippe. Um sie herum das weite, dicke Eis und unter ihnen das große Meer. Sie, das sind Lotte, ihr kleiner Bruder Karlchen und dann noch Emma, Paulchen, Martha und Frieda. Die Erwachsenen nennen die sechs Küken eine Kindergartengruppe. Den Küken geht das ziemlich auf den Schnabel. Kindergarten. Sie sind nämlich eine Gang und immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Kaichen war also gerade von seinem Ausflug zurückgekehrt, ganz allein und ohne sie, ohne seine Schwester Lotte, ohne Emma, Paulchen, Martha und Frieda. Der Schelm. Und nun erzählt er ihnen von seinen Erlebnissen. Er hatte sich zur Kolonie der seltsamen Wesen auf zwei Beinen aufgemacht und dort als erster von ihnen welche gesehen. Paulchen war tief beeindruckt vom Wagemut seines besten Freundes und dachte sich, und dann ist er auch noch damit durchgekommen, ohne dass sein Vater etwas davon bemerkt hätte. Bemerkenswert. Als Karlchen fertig war mit seiner Erzählung, entbrannte eine lebhafte Diskussion. »Wie nennen die uns die Vierbeiner?«, fragte Paulchen in die Runde. »Pi-in-gu-i-ne«, erwiderte Karlchen. »Ich habe es selbst so gehört, als sie sich bei einem dieser rechteckigen Dinger versammelt hatten. Das ist ihr Nest. Das hat große Öffnungen, durch die man aus- und eingehen kann. Und viele kleinere, aus denen man hinausschauen kann.« Und dann ist da noch eine andere Nesthöhle. Etwas abseits von der großen, die ist so schön grün. Auch mit diesen Öffnungen. Meine Eltern haben mir mal erzählt, dass das Zweibeiner sind. Vierbeiner passt doch gar nicht. Aber wie dann? Zweibeiner Flügler? Martha, Flügel sind es gewiss nicht. Hat man sie jemals fliegen sehen? »So wie die Schafschnäbel durch die Lüfte fliegen«, entgegnete Lotte. Martha ließ nicht locker. »Wie denn auch? Außer Karlchen hat doch noch keines von uns Küken diese Wesen gesehen. Wir anderen kennen die seltsamen Wesen auf zwei Beinen doch nur vom Hören sagen.« »Was bedeutet das eigentlich? Pi-in-gu-in?« »Man spricht das wohl Pinguin aus«, sagte Karlchen. »Schön und gut, dann eben Pinguin«, warf Emma ein. »Mich aber interessiert eher die Frage, was die hier wollen. Ich habe noch nie gehört, dass sie tauchen und fischen können, so wie wir Wasserflieger.« »Karlchen, sag mal, wie nennen denn die, wie auch immer beinahe, sich denn selbst?«, fragte Paulchen. »Keine Ahnung, Onkel Gustav hat sie mal Menschen sagen hören. Tante Maria einmal Bödmann, vielleicht auch Blödmann. Aber sie ist sich da nicht ganz sicher. Klang irgendwie unfreundlich, meinte sie. Als ich bei ihnen war«, Karlchen zögerte kurz, »also ich glaube, dass sie wie wir auch Namen haben. Wenigstens einige von ihnen. Denn oft, wenn sie miteinander sprachen, streckten sie einen ihrer Flügel oder eines ihrer oberen Beine aus und sagten den Namen ihres Gegenübers. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Weibs haben wie wir auch Namen«, fuhr Karlchen fort. »Sehr sicher sogar, denn ein und dasselbe Weibswesen kann von verschiedenen anderen Weibs mit demselben Wort angesprochen werden. Und Weibs?« unterbrach ihn Emma. »Was sind denn jetzt Weibs?« »Naja, kurz für wie auch immer beinahe«, grinste Karlchen. W-A-I-B-S. Weibs eben.« »Karlchen, woher weißt du eigentlich, dass sie uns Pinguine nennen? Nach dem, was du eben gesagt hast, könnten sie ja auch nur dich meinen.« »Wie denn, Schwester Lotte? Ich habe mich doch ihnen noch nicht vorgestellt. Sie haben mich noch nie gesehen.« Und plötzlich zogen sich Karlchens Augen zu ganz kleinen, engen Schlitzen zusammen. Er reckte seinen Kopf vor und sagte, »Jetzt kommt bloß nicht auf die Idee. Von nun an sollst du den Namen Pinguin tragen. Und trage ihn mit Stolz«, trumpfte Paulchen auf. »Karlchen kann doch jeder heißen, aber Pinguin?« Lotte kicherte. »Pinguin, der Weibsversteher. Trage es mit Fassung und als Ehrentitel. Ist besser so. Du kommst jetzt eh nicht mehr davon los«, lachte Paulchen. »Wahnsinnig komisch.« Grummelnd wandte sich Karlchen, jetzt auch bekannt als Pinguin, in die Richtung, in der die Nester der Weibs lagen. Wenn es denn solche waren. Und dann sagte er mehr zu sich selbst, Emma hat schon recht mit der Frage, was wollen die eigentlich hier? Womit hatte ich recht, fragte Emma. Frieda hatte sich bis dahin zurückgehalten und das Gespräch aufmerksam verfolgt. Jetzt aber meldete sie sich zu Wort. Tante Maria und Onkel Gustav meinen, dass die Vibes schon viele Eisstürme vor uns hier im großen weißen kalten Land aufgetaucht seien. Wie vor uns? Fragte Emma erstaunt. Naja, bevor du und ich und wir alle hier geschlüpft sind, erwiderte Frieda. Ja, genau. Meine Großeltern haben auch schon Vibes gesehen und deren Großeltern auch, meinte Paulchen. Wenn es stimmt, dass sie immer wieder hier auftauchen, dann ergibt sich auch noch eine andere Frage, meinte Martha. Woher kommen die Vibes denn eigentlich? Stimmt, Martha. Paulchen überlegte kurz. Und wie kommen sie eigentlich zu uns? Frieda liebte es zu spekulieren. Das hatte sie mit Paulchen, ihrem Bruder, gemeinsam. Allmählich kam ihr eine Idee. Ist wahrscheinlich ein seltsames Land. Eines, wo es auch diese komischen, knatternden und stinkenden Dinger gibt. Die, von denen die Alttiere immer wieder berichten. Die benutzen sie wohl nur zu Land. Wer weiß, vielleicht haben sie ja auch noch andere Dinger, mit denen sie hierher gelangen können, über das große Meer. Emmas Frage ist immens wichtig. Was wollen die hier? Wonach suchen die Vibes eigentlich bei uns? Wiederholte Karlchen. Oh, was sie suchen, sind zum Beispiel die Glitzerschwimmer. In allen Größen. Angefangen von den kleinen, knackigen Schwimmern bis hin zu den ganz großen Meeressängern, warf Martha ein. Meine Eltern sagen, dass es wegen der Vibes immer weniger Glitzerschwimmer gibt. Und warum? Fragte Karlchen. Fressen sie etwa so viele? Schwer zu sagen. Sie haben ein paar Mal auf hoher See große schwimmende Dinger gesehen, die auf dem Meeresboden und auch im Wasser lange Geflechte hinter sich hergezogen haben. Darin waren viele, unzählige Glitzerschwimmer und die leckeren kleinen Krabbelfüßler. Wenn dann die Geflechte voll waren, zogen sie sie in die Schwimmdinger hinein, erklärte Martha. Und nur so nebenbei. Diese Dinger haben wohl ebenfalls Öffnungen zum Rein- und Rausgehen und zum Rausschauen. Und was passiert dann? Hakte Karlchen nach. Sie schütten irgendwann die Gräten, Köpfe und Innereien wieder ins Meer. Vielleicht fressen sie ihren Fang ja wirklich auf den Schwimmdingern auf. Da müssten dort ja viele Vibes leben, wenn sie so große Mengen verdrücken können. Das könnte ja bedeuten, dass es in ihrem Meer oder auf ihrem Land nicht genug zu fressen gibt. Und deswegen kommen sie hierher zu uns, sagte Frieda. Kann schon sein, Frieda, entgegnete Martha. Aber das ist immer noch nicht die ganze Geschichte. Manchmal werfen sie von den Schwimmdingern auch Sachen herunter, die bei uns im großen Meer oder im großen weißen kalten Land gar nicht vorkommen. Aber was das gewesen sein könnte, wissen meine Eltern auch nicht. Aber einmal hat Martha gesehen, wie sie eine dunkle Brühe ins Meer gekippt haben. Danach hat das Meer ganz komisch geschmeckt und ihr ist übel davon geworden. Brummte Emma. Jetzt wäre es interessant zu erfahren, ob deine Vibes, Karlchen, mit den Vibes auf den großen Schwimmdingern etwas zu tun haben. Immerhin leben sie ja auch in Dingern mit Öffnungen darin. Vielleicht sind es aber auch verschiedene Arten von Vibes, welche zu Lande und welche zur See. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Wasserfliegern. Lotte sah ihren Bruder an. Karlchen hatte diesen Blick. Ein Abenteuer. Gut, dass ihre Familie gerade nicht in der Nähe war. Sie hätten wahrscheinlich Arrest in der Kolonie bekommen. Immer wenn ihr Bruder oder auch sie so in die Welt schauten, führten sie etwas im Schilde, sagten ihre Eltern. Stimmte ja auch. Und Lotte liebte es, Karlchen zuvorzukommen, wenn es um eine Idee für ein Abenteuer ging. Umgekehrt war das natürlich genauso. Also jetzt bloß keine Zeit verlieren. Reden hilft uns hier nicht weiter, rief Lotte. Wir sollten uns die Vibes genauer ansehen. Und wir müssen herausfinden, was sie hier wollen. Wir brauchen einen Plan. Mist, dachte Karlchen bei sich. Sie war wieder schneller. Das wird sie mir jetzt noch tagelang vorhalten. Große Schwestern halt. Leicht hat man es mit ihnen nicht. Aber, ach, was soll's. Die Sache ist zu wichtig. Da hat Lotte völlig recht. Die großen Futtermengen und die Verschmutzung des Meeres sind bedenklich. An dieser Stelle hier möchte ich einen kurzen Einschub machen. Kurz berichten, wie es jetzt weitergeht in der Geschichte. Also die Küken machen sich jetzt auf. Sie haben den Plan gefasst, die seltsamen Wesen auf zwei Beinen, die Vibes, zu erforschen. Und tun dabei alle möglichen Dinge. Sie quetschen die Alttiere in der Kolonie aus und natürlich rücken sie auch den Vibes in der Forschungsstation Neumeier 3 zu Leibe und setzen sich mit ihnen auseinander. Und das Motto, das sie dabei antreibt, möchte ich euch jetzt gerne vortragen. Viele Fragen und viele Antworten. Auf jede Frage gibt es eine Antwort, mindestens eine. Aber gibt es auch Antworten ohne Fragen? Ohne Fragen sind Antworten wie ein Schokolade ohne Kakao, Zucker und Milch. Ohne Fragen schmeckst du gar nichts. Ohne Fragen sind Antworten wie ein Schlüssel ohne Schloss. Die Tür bleibt zu, aber du bleibst davor stehen. Ohne Fragen sind Antworten wie eine leere Landkarte. Du läufst und läufst, aber du kommst niemals an. Das Allerwichtigste sind die Fragen. Wenn du fragst, dann findest du das Leben. Dein Leben. Es schmeckt dann mal gut und mal schlecht, aber es schmeckt. Die Türen öffnen sich und sie führen in eine neue Räume oder eben auch nicht, aber du bewegst dich. Die Landkarte ist voller Orte, Wege und Plätze und mal ist der Weg klar und mal nicht, aber es gibt immer einen Weg. Die ganze Welt steht dir offen und mal bist du auf der richtigen Spur und mal verläufst du dich, aber du läufst. Und wo das hinführt in der Geschichte, kann man sehen, dass am Ende die 8 Küken, also es kommen dann noch 2 dazu, das sind Berti und Mathilda, die dann eben die Forschungsstation aufsuchen, die Nachbarkolonie der Vibes mit der grünen Nesthöhle, und mit ihnen den Mülltest durchführen. Sie bringen halt, so nennen sie das, unverdauliche Dinger mit sich, die überall im Meer und auf dem Schelfeis herumliegen und die man halt nicht essen kann. Deswegen halt unverdauliche Dinger. Und sie machen ihnen klar, dass dieser Kram nicht ins große weiße kalte Land und ins große Meer gehört. Und tatsächlich, nach dem zweiten Mal so richtig, begreifen das die Vibes auch. Und sie gehen dann noch einen Schritt weiter. Sie lassen es zu, als sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme, dass sie Peilsender auf ihre Rücken montiert bekommen von den Forschern, von den Forscherinnen. Und mit denen können sie dann halt die Bewegung der Küken auf ihrer ersten großen Reise im Meer dann nachvollziehen und verschiedene auch biologische Daten, Herzrhythmus und was weiß ich alles erheben. Und, Stichwort Antworten und Fragen, sie entschließen sich, dass sie hier im großen weißen kalten Land nicht dabei stehen bleiben können und wollen. Sie wollen in die Welt hinaus, um ihre Botschaft, ihre Message eben weiterzutragen. Davon handelt zum Beispiel das zweite Buch, die Reise ins Land der vielen Inseln, das sind die Falklandinseln. Dorthin reisen Emma und Frieda, während Karlchen und Martha sich aufmachen ins Land der langen Küsten, das ist die antarktische Halbinsel. Der Gedanke, der dahinter steht, ist der, je mehr Vibes man trifft, desto größer ist die Chance, dass man das auch hinbekommt, zusammen mit den Vibes, Wasserflieger und Vibes, um eben nichts anderes, und man sollte nie klein denken, um nichts anderes als die Welt zu retten. Berti und Mathilda und Lotte und Paulchen fliegen dann noch weiter ins Land der Stürme. Das ist Kap Horn und Feuerland. Und da wird es auch hoch hergehen. In der Geschichte, wiederum Stichwort Fragen und Antworten, beginnen sich unsere 8 Küken auch dafür zu interessieren, woher die Wasserflieger eigentlich kommen. Waren die schon immer im großen weißen kalten Land und gab es auch schon immer Vibes im großen weißen kalten Land? Sie stellen erleichtert fest, dass sie die Ersten waren. Das ist ja immer so eine Frage. Es geht ja auch zum Beispiel in der Geschichte um das Rennen um den Südpol zwischen Amundsen und Scott. Und wie sie davon Wind bekommen, das sind die Traumreisen. Es gibt bei den Wasserfliegern Traumreisende, die die Fähigkeit haben, in ihren Träumen an alle möglichen Orte der Welt zu reisen, sowohl in die Gegenwart, aber auch in die Vergangenheit. Und Onkel Gustav, eine Respektsperson in der Kolonie der großen Wasserflieger, unternimmt eben solche Traumreisen. Er begleitet Amundsen und Scott auf ihre Reise zum Südpol. Und gerade die unglückliche, verlaufende Reise von Scott bekommt er auch mit, am Ende eben der Untergang der Expedition. Das ist aber sehr finster. Ich möchte lieber eine andere Traumreise vorstellen, nämlich die ins Eozän, in das Erdzeitalter vor circa 65 Millionen Jahren begann das, in der die Wasserflieger, die Pinguine zum ersten Mal archäologisch nachzuweisen sind. Also die Traumreise von Onkel Gustav in das große Früher des großen weißen kalten Landes. Die Vorfahren der Wasserflieger in einer Welt aus längst vergangenen Tagen. Gustav hebt ab und fliegt. Er fliegt über das Meer auf eine Küste zu. Wo bin ich bloß? Ist das etwa unser großes, weißes, kaltes Land? Aber es sieht ja ganz anders aus als heute. Die Farben sind anders. Gelb und grün, blau und rot, in allen verschiedenen Variationen. Dunkles und helles Gelb, tiefes und hohes Blau, blasses und leuchtendes Grün und ruhiges und brennendes Rot. Alles leuchtet so hell im Schein des großen Lichtes. Aber nirgendwo, nicht auf dem Wasser, nicht am Strand und auch nicht auf dem Land, nirgendwo liegen Eis und Schnee. Nun ist es nicht so, dass es heute im großen weißen kalten Land keine leuchtenden Farben gäbe. Ganz im Gegenteil. Gustav denkt sofort an die schönen Blautöne des großen Meeres. Je nach Wassertiefe ein helleres oder dunkleres Blau oder Türkis. Und genauso schimmert und leuchtet auch das Gletschereis. Aber die Vielfalt der verschiedenen Farben, die kennt Gustav von seinem Land nicht. Und plötzlich donnert es und rumpelt es um ihn herum. Die große Höhe über ihm hat sich verfinstert und gelbe, grell glühende Schlangen zucken durch die Dunkelheit. Und er fragt sich, zieht da etwa ein Sturm auf? Finster genug ist es ja dafür. Und der Wind lebt auf. Es macht ein dickes und nasses, schweres Platsch. Und dann noch ein Platsch und plötzlich so viele Platsche, dass er sie nicht mehr zählen kann. Keine Schneefedern von oben? Stattdessen Wassertropfen. Das hängt wohl mit der ganzen Wärme um mich herum zusammen. Bei uns zu Hause ist es kalt und es schweben Schneefedern von der großen Höhe. Hier aber dagegen ist es warm und es fallen Wassertropfen von oben herab. So schnell das Unwetter aufgezogen war, so schnell war es auch wieder verschwunden. Das große Licht scheint jetzt noch heller zu sein und all die Farben noch kräftiger. Gustav ist der Küste jetzt schon sehr nahe und er kann Einzelheiten erkennen. Oh, wie viele verschiedene Grüntöne es hier gibt. Wunderschön. So viele verschiedene Grüntöne es gibt, so viele verschiedene Pflanzen wachsen hier auch. Aus dem Land der vielen Inseln kennt Onkel Gustav vor allem die weichen, nassen, dunkelgrünen Steinpflanzen und die dünnen, schmalen Gräser, die dort weite Flächen bedecken. So ähnliche Pflanzen gibt es auch im großen, weißen, kalten Land. Er denkt da an die Geflechte auf dem kargen Erdböden. Dort, wo kein Eis ist. Endlich fällt ihm aber auf, alle unsere Pflanzen im großen, weißen, kalten Land wachsen ja nicht sehr hoch. Selbst gerade geschlüpfte Küken sind größer. Im Land der vielen Inseln wachsen manche Pflanzen vielleicht etwas höher, aber so hoch wie hier? Nein, einige Pflanzen hier sind viel, viel höher. Manche sind so hoch, dass man 10, ach was, 15 ausgewachsene große Wasserflieger übereinander stapeln müsste. Und dann gibt es noch alle möglichen Größen dazwischen. Die ganz hohen Pflanzen haben dicke, dunkelgrüne Stämme. Von ihnen zweigen dünnere Arme ab, an denen breite, flache, grüne Flügel hängen. Viele Flügel. Gustav kommt der Gedanke, dass die Pflanzen von damals bis heute überlebt haben könnten, nur in veränderter Form. Weniger Arten wahrscheinlich und viel kleiner als früher, aber irgendwie doch vergleichbar. Dann fällt ihm schon wieder etwas Neues auf. Auf den Pflanzen. Um sie herum und überall in der Luft schwirren kleine und größere fliegende Tiere. Seltsam sehen sie aus. Wirklich seltsam. Seltsam sind auch die Sprachen, die sie sprechen. Manche brummen und andere summen und alles in hohen und tiefen Tönen. Vögel sind das aber nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Sie haben ja keine Federn. Aber wie können sie dann? Aha, Flügel haben sie schon, da auf ihrem Rücken. Sie wirken sehr fein und sind durchsichtig. Bei den Schafschnäbeln zum Beispiel und bei uns Wasserfliegern befinden sich die Flügel ja an den Seiten. Und ihre Beine? Ach du meine Güte, wie dünn die sind. Und dann 2, nein 4, nein 6 Beine. Und an ihrem Kopf haben sie auch 2 dünne, lange Stängel, die sich ständig bewegen. Wofür die wohl gut sein mögen? Ob diese wirklich merkwürdigen Flugtiere mit ihren Kopfstängeln irgendwie ihre Umwelt erkundigen? Ist natürlich nur so ein Eindruck. Es knirscht unter seinen Füßen. Gustav ist auf dem Strand gelandet. Jetzt kann er die kleinen und großen Pflanzen noch viel besser erkennen. Und auch diese wirklich merkwürdigen Flugtiere. Über ihnen kreisen und kreischen verschiedene Vögel. Manche haben breite, lange Schwingen. Einige von ihnen stoßen im Sturzflug ins Wasser. Und einen Moment später sind sie mit seltsamen Glitzerschwimmern im Schnabel wieder in der Luft und fliegen auf die nahen Klippen zu. Und als er sich gerade darüber Gedanken machen will, darüber, ob diese oder jene der kreisenden und kreischenden Vögel vielleicht etwas mit den Schafschnäbeln zu tun haben könnten. Gerade in diesem Moment sieht Gustav Wasserflieger. Sind das etwa unsere Vorfahren? In Kolonien zusammen mit Luftfliegern. Da ein Elternpaar, da noch eines. Und auf einmal finde ich sie überall. Auf den Felsen, am Strand und im Meer. Flieger. Und das auch noch in unserem schicken Schwarz-Weiß. Also, sie sehen uns ziemlich ähnlich. Aber die Alttiere sind locker eine halbe Länge größer als wir. Sie haben lange Hälse und noch längere Schnäbel. Und ihre Flügel sind ausklappbar, so ähnlich wie bei den Luftfliegern. Aber wir Wasserflieger konnten tatsächlich einmal durch die Lüfte fliegen? Bemerkenswert. Aber wenigstens diese Wasserflieger hier können es wohl nicht mehr. Vielleicht ja eben ihre Vorfahren. Aber wie auch immer, eigentlich bewegen sie sich an Land genauso wie wir. Watscheln, hin und her schwanken, zwischen Nestern, Strand und Meer. Es scheint ihnen genauso schwer zu fallen wie uns heute auch noch. Oha, der eine da drüben ist gerade nach vorne gekippt. Der erinnert mich an meinen Kumpel Erwin. Gustav geht jetzt vorsichtig zurück ins Meer und taucht ab. Was er da zu sehen bekommt, überrascht ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr. Unter Wasser. Unter Wasser sind sie ganz Wasserflieger, schnell und elegant und wendig. Gustav schaut den Flugmanövern der Wasserflieger zu. Ob ich noch andere Tierarten zu Gesicht bekomme, fragt er sich. Da schwebt ein breiter, dunkler Schatten an ihm vorbei. Huch, was ist das denn? Ein langgestrecktes Tier mit einem langen, langgestreckten Hals. Ja was, und wie denn nun? Schwimmt und paddelt es an mir vorbei ins offene Meer hinaus. Einfach so. Sehr breite Füße hat dieses Tier. Gustav streckt seinen Kopf aus dem Wasser und schaut in Richtung Strand. Von dort kommt ihr noch ein weiteres dieser langgestreckten Tiere mit einem langen, langgestreckten Hals entgegen. Also, das ist jetzt spannend. Sie gehen auf allen Vieren vom Strand aus ins Meer und schwimmen und tauchen dort. Und ihre breiten Füße dienen ihnen auch beim Schwimmen dann als Flossen. Wieder unter Wasser hört Gustav ein langgezogenes
Uaui,
gefolgt von einem kurzen Muam, so als ob es eine Antwort wäre. Beide Rufe kommen von den beiden langgestreckten Tieren mit den langen, langgestreckten Hälsen. Wie unsere Meeressänger, denkt er sich und sieht sich weiter unter Wasser um. Da, wo es flach ist, wachsen viele Algen und das Wasser da ist ziemlich trübe. Im tieferen Wasser kann ich auch noch höhere Pflanzen sehen. Es wimmelt ja nur so von Krabbelfüßern und kleinen und großen Höhlentieren. Manche tragen sogar ihre Höhlen mit sich herum. Was gibt es hier nicht alles zu sehen? Aber Moment mal. Warum wird das Meer jetzt schwarz und immer schwärzer? Sinke ich etwa in die große Tiefe? Und dann? Ganz langsam, ganz allmählich wird es auch dunkel um ihn. Die fremde Welt ist nicht mehr da. Aus bunt wird weiß. Aus warm wird kalt. Gustav ist von seiner Traumreise zurückgekehrt. Dankeschön.